In der heutigen Episode 97 sprechen wir über Fehlermanagement. Martin berichtet und definiert für sich und für seine Praxis, wie er das Fehlermanagement sieht, wie er das betreibt. Wir stellen Analogien zum Sport her. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen vogelwild, aber auf der anderen Seite macht es sehr viele Sachen auch klarer. Das heißt, man kann sich jemand besser reindenken. Denn wir sprechen über Fehlermanagement und Fehlermanagement ist ein Thema, wo sich jeder erstmal angepackt fühlt und jeder fühlt sich irgendwie so angeschwärzt und irgendwie gerät es ganz schnell ins Hintertreffen, das, was man eigentlich damit erreichen will. Man will erreichen, dass man eine Besserung und ein Bewusstsein dafür hat und einfach daran wächst. Und das versuchen wir heute mal so ein bisschen herauszustellen. Viel Spaß bei der Episode mit Dr. Martin Wachsmann und mir, Christian Henrici, Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, heute in Folge 97, Fehlermanagement, ist wieder der liebe Martin zu Gast. Martin, sei herzlich willkommen.
Hi Christian, schön wieder da zu sein. Macht immer Spaß mit dir und mit euch zu Hause auch. Insofern, ja, ich freue mich auf das, was kommt heute und bin gespannt.
Wir sind ja schon bald bei Folge 100, ne?
Ja, aber die haben wir nicht alle zusammen gemacht.
Nee, das stimmt. Aber die letzten 15, 18 oder so, also auf jeden Fall haben wir ja schon allerhand gerissen. Martin, lass uns direkt in unsere 15 Minuten Crashkurs Fehlermanagement einsteigen. Wie ist deine Definition von Fehlermanagement?
Boah, jetzt verlangst du aber was von mir, in einem Satz das zusammenzureißen. Nee,
in einem Satz nicht. Du kannst ja ein paar mehr
Fehlermanagement. Ja, ich habe 15 Minuten Zeit. Es ist, sag ich mal, so ein krasses, umfangreiches Thema, das so viele Facetten hat und so viele Bereiche berührt. Einmal das ist etwas, was wichtig ist, sich klarzumachen. Und sag mal, ich glaube, es gibt zwei grundsätzliche Eckpunkte vielleicht, von denen man das aus betrachten kann. Das eine ist etwas, dass Fehler, auch wenn man sie nicht gerne macht, notwendig sind für jede Form der Entwicklung. Sie sind unabdingbar. Es müssen nicht zwingend immer die eigenen Fehler sein, um das quasi auch noch einzugrenzen, aber Fehler sind eigentlich immer die Vorstufe für eine Entwicklung, für Lernen, für Verbesserung und für etwas, was danach kommt. Das ist etwas, was grundsätzlich auch im Mindset einfach verankert sein muss. Fehler ist nichts Schlechtes, was man eliminieren muss, was man unter den Tisch schieben muss, was man verdecken muss, sondern das ist etwas, was man empfangen kann, umarmen kann, wo man sich freuen kann, was eine Diskussionsgrundlage sein kann, weil das die Geburt für was Neues bringt. Das ist das eine. Fehlermanagement ist ein ganz zentraler Vertrauensbestandteil. Das heißt, wir brauchen definitiv eine umfassende Struktur von Vertrauen bei uns in der Praxis, damit Fehler positiv genutzt werden können. Das heißt also, ich nenne mal ein paar Vertrauensmaßnahmen oder Vertrauensstrukturen, die da eine Rolle spielen. Erstens, wenn ich als Mitarbeiter einen Fehler mache, ich sollte die Sicherheit haben und das Vertrauen, dass der Nebenmann im Labor oder die mit mir zusammenarbeitet im Behandlungszimmer, dass die mich nicht auslacht, dass die mich nicht verpetzt, dass die das nicht ins falsche Licht bringt, dass die nicht irgendwas damit macht, mich als dumm oder als unfähig abzustempeln. Wir können die Kaskade hochgehen bis zum Chef. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, sollte es klar sein, dass ich nicht gedemütigt werde, dass ich nicht entlassen werde wegen dieses Fehlers und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Top-Down-Kulturentwicklung, die wir anstoßen sollten, um zu sagen, Fehler gehören dazu. Natürlich wollen wir sie möglichst wenig auftreten lassen, aber wenn Fehler da sind, sollen sie bitte transparent gezeigt werden, damit wir daraus lernen können, damit wir uns weiterentwickeln können. Ich sag mal, fass nochmal ganz kurz quasi zusammen, auch in dem Zusammenhang, um sag ich mal, bei dem Thema Definition zu bleiben. Einen Fehler zu machen sollte niemals ein Problem sein. Denselben Fehler mehrfach zu machen, trotzdem er offen angesprochen wurde, Maßnahmen ergriffen wurde, ist wiederum was anderes. Das ist in dem Sinne kein Fehler mehr, sondern das ist ein Nicht-Respektieren der Struktur, die aufgebaut worden ist. Das heißt, also auch hier kann man vielleicht nochmal unterscheiden. Also habe jetzt so einige Sachen einfach mal so wild reingeworfen hier für euch, die vielleicht schon mal ein Denkanstoß vielleicht sind. Und ich gebe einfach mal zurück jetzt den Ball an dich, Christian. Vielleicht fällt dir, hast du da auch spontan Gedanken zu oder wie wäre deine Definition in dem Bereich?
Ich finde, dein Punkt ist sehr schlüssig, wenn man sagt, es darf nicht zu irgendwelchen Pressalien führen. Ja? Und das ist so leicht gesagt, ne, Martin? Ist das nicht super leicht gesagt? Denn ist es nicht so, in dem Moment, wo jemand einen Fehler einträgt, sagen wir doch mal ganz ehrlich, man spürt immer eine Sekunde, jetzt sehen es alle, hätte derjenige nicht zu mir kommen können und mir das direkt sagen können. Diesen Reflex, den hat man immer. Ja, das ist wie beim Boxen, wenn dir jemand linken Haken gibt und du hast die Deckung oben, du ziehst sie auf einmal runter und dein Gesicht ist frei. Das ist irgendwie so ein Reflex, ja. Diesen Reflex irgendwie abzutrainieren, das ist brutal harte Arbeit. Und ich glaube, oder besser gesagt, ich bin überzeugt, dass das Erfolgsgeheimnis vom Fehlermanagement ist, diesen Reflex abzutrainieren. Dass man die Sicherheit gibt, also ich gehe immer so in die Schulung rein, ich sage, passt auf, liebe Leute, wenn wir 100 Entscheidungen am Tage treffen, tatsächlich treffen wir sehr viel mehr, wir treffen tatsächlich irgendwie 2.500 Entscheidungen am Tag, aber nehmen wir mal 100, an die man sich ungefähr erinnern kann, ne? Was habe ich mir zum Mittag aufgefüllt, wie viel habe ich mir nachgekocht, also so, das sind auch Entscheidungen. So, nehmen wir mal 100 Entscheidungen, dann würde man am Ende des Tages objektiv gesehen, wenn man diese 100 Sachen nacheinander sehen würde, dann würde man zu sich sagen, okay, diese 10 Entscheidungen von diesen 100, die würde ich jetzt anders treffen. Hat das sein müssen, dass ich mir um 12 Uhr habe ich einen Mittag geholt und um 2 Uhr hole ich mir nochmal eine große Torte? Danach wurde ich dann unglaublich müde. In dem Moment, ich war so gierig, ich wollte es unbedingt, aber jetzt im Nachhinein, ich würde es wahrscheinlich anders machen. Ich spreche von solchen Entscheidungen, aber auch von Entscheidungen, war ich nicht mit meiner Tonlage, wie ich einem Mitarbeiter irgendetwas gesagt habe, zu hart? War es nicht zu kalt, zu unterkühlt, zu viel zwischen Tür und Angel? Jetzt, heute Abend, beim Abendbrot, wenn ich drüber nachdenke, es hätte ich besser machen können. Bis hin zu Sachen, dass ich mir überlege, und da kommen wir langsam in die Fehler rein, über die wir beide sprechen, die, wenn man so will, handwerklichen Fehler. Es war eine Patiententerminabsage und ich habe vergessen, den Recall zu machen. Also erstmal, vielleicht der erste Fehler war, ich habe hier keinen Recall gemacht bei diesem langen Termin. Zweiter Fehler war, ich habe meine Recall-Liste oder meine Standby-Liste nicht bemüht, dass ich den hätte vielleicht noch füllen können. Und so geht man da durch. Das heißt, es gibt am Tag kleine, mittlere und schwere Fehler. Ich würde sagen, bei den handwerklichen Fehlern sprechen wir, dass ich dann jeden Tag ein paar handwerkliche Fehler mache. Und es muss so natürlich sein, und das versuche ich eingangs immer zu sagen, es ist vollkommen klar, dass man jeden Tag auch handwerkliche Fehler macht. Für uns ist es jetzt ein Weg zur Exzellenz, dass wir diese benennen, dass es uns bewusst sind, dass das handwerkliche Fehler sind und dass man sie dadurch langsam auswäscht, wie so ein Fleck auf dem Hemd. Dass man durch das Bewusstsein, dass wenn ich an dieser Stelle komme, habe ich jetzt dreimal so gehandelt und das war objektiv betrachtet im Nachhinein nicht klug. Wie kann ich es besser machen? Und das, glaube ich, wäre für mich die Philosophie, ein Fehlermanagement erfolgreich aufzubauen. Nachher ist es auch Handwerk. Welche Software nehme ich? Was unterstützt mich bei dem Prozess? Wie führe ich die Meetings? Und so weiter. Ich glaube, da ist sehr viel Technik dabei. Handwerk, was ich dann lernen kann. Aber das Handwerk ist meist nicht das Schwere, sondern meines Erachtens ist das Schwere, erstmal über diesen Nullpunkt rüberzugehen, wo man sich persönlich auf den Schlips getreten fühlt.
Jetzt kommt die Werbung.
Liebe Zahnärzte und Zahnärzte, sind Sie bereit, Ihre Aligner-Therapie auf das nächste Level zu heben? Dann mal aufgepasst. Straight Aligner, ausgeschrieben STRAIGHT, bieten Ihnen einen rundum sorglos Service ab dem ersten Schritt. Von der ersten Beratung bis zur finalen Anpassung, Sie sind an Ihrer Seite. Die Betreuung durch erfahrene Fachärzte der Kieferorthopädie garantiert die höchste Qualität und Sicherheit. Also, nur ausgebildete Kieferorthopäden machen es. Und das Beste daran, der Service, die Beratung und die Herstellung sind komplett made in Germany. Schnell, effizient und kostengünstig. Und das ist das Versprechen an Sie. Mit Straight können Sie individuelle Anpassungen des Behandlungsplans jederzeit vornehmen. Keine Extrakosten für Zertifizierung, Geräte oder Lizenzen. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Die innovativen Online-Tools machen die Abwicklung intuitiv und einfach. Und damit Ihre Praxis auch weiterhin im besten Licht erstrahlt, bietet Ihnen Straight Marketingmaterial für die bestmögliche Patientenansprache. Profitieren Sie von einem sicheren Behandlungserfolg mit Straight. Ihre Patienten werden es Ihnen danken. Und Sie sich selbst auch. Kontaktieren Sie Straight noch heute unter www.straight.de.
Das sehe ich auch genauso. Eine Sache, da würde ich noch ganz konkret reingehen. Also ich finde es total gut. Da sieht man, du bist so ganz tief in dem Thema drin. Das ist tatsächlich nicht jeder. Du denkst sofort über die Prozesse nach und über Software und über, bestimmte Strukturen, wovon ich aber häufig sehe, dass viele davon noch Lichtjahre entfernt sind. Und vor allem, du hast einen Punkt genannt, so ganz am Rande, der auch total entscheidend ist, nämlich das Thema sachlich damit umzugehen. Da würde ich im Prinzip, einen super einfachen Hack einfach mal mitgeben. Ob du den jetzt zu Hause gut findest oder nicht, überlasse ich dann dir. Aber mir persönlich hat der wahnsinnig geholfen und vielen, die mit mir gearbeitet haben, auch. Nämlich grundsätzlich sehen wir ganz oft, dass wenn ein Fehler passiert wird, dass zwei Fragen gestellt werden. Nämlich es wird die Frage gestellt, wer hat den Fehler gemacht und warum wurde der Fehler gemacht? Und das sind zwei Fragen, die uns oft schon mal in die falsche Richtung lenken. Nämlich wer? Da kriegt jeder sofort Angst. Wenn ich jetzt sage, ich war's, dann habe ich mit Sanktionen zu rechnen oder ich bin schuld oder verdammt, ich falle jetzt hier auf. Warum ist genau das Gleiche? Ja, warum macht irgendjemand einen Fehler? Es gibt normalerweise keinen Grund, warum jemand einen Fehler macht. Der Fehler wird nicht gemacht, um dich zu ärgern, lieber Chef. Der Fehler wird nicht gemacht, weil ich eben einfach zu doof bin und mir besser einen anderen Job suchen sollte. Der Fehler wird auch nicht gemacht, um quasi die Praxis gegen die Wand zu fahren oder irgendwas, sondern der passiert eigentlich. So, worauf möchte ich jetzt hinaus? Du kannst zwei alternative Fragen stellen, die einfach viel, viel zielführender sind und die viel hilfreicher sind und die dabei auch helfen. Wir haben vorhin über das Thema Mindset und Kultur in dem Bereich gesprochen. Einfach eine neue Art zu denken dort anleiten. Und das kann als erste Frage, finde ich sehr, sehr wichtig, wie ist der Fehler entstanden? Und die zweite Frage, die dann folgt, wozu hat der Fehler geführt? Warum möchte ich das gerne wissen? Wie ist er entstanden, dass ich erstmal den Kontext überhaupt habe? Das heißt, ich gehe wie an einen Tatort. Ich muss jetzt erstmal die Ist-Situation analysieren, und zwar das sachlich, nüchtern, nicht emotional. Ich muss erstmal schauen, was ist passiert? Wer war da? Also nicht wer in dem Sinne, wer ist schuld, sondern welche Maßnahmen, um was geht es dort und so weiter und so fort. Und wozu hat es konkret geführt? Das ist nämlich auch nochmal eine super, super wichtige Feedbackschleife, gerade auch für unsere Mitarbeiter, weil wir manchmal auch als Unternehmer relativ abstrakte Fehlerszenarien irgendwo haben. Und wir müssen aber auch irgendwo wissen, wenn dieser Fehler auftritt, dann, keine Ahnung, stirbt der Patient. Wenn wir den 10. Kuchen essen, ja, dann nehmen wir erst zu, dann kriegen wir Diabetes und dann sterben wir frühzeitig. Jetzt mal einfach so ein bisschen komplett überzogen dargestellt, um einfach die Kette dort entsprechend zu zeigen. Da glaube ich, das kann einen selbst auch nochmal so ein bisschen zurückholen aus der emotionalen Schleife. Boah, zum Teufel, wir hatten das jetzt schon wieder gemacht. Na, warum ist denn das passiert? Wir haben das schon 100-mal besprochen. Diese Sachen sollen, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation, wie ist das Ganze entstanden? Weil dann komme ich nämlich auch dann wieder dahin, was du jetzt auch sagtest. Ich komme sofort auf eine gewisse Prozessebene, dass ich sage, okay, wenn dieser Fehler in dieser Situation auftreten kann, mit einem Mitarbeiter, der eigentlich eine gute Arbeit leisten möchte, den ich auch eigentlich wertschätze, muss ein Problem in unserer Struktur sein und wir können vielleicht ein Sicherheitsnetz aufbauen, damit dieser Mitarbeiter nicht nochmal in diese ungünstige Situation kommt, eine falsche Entscheidung zu treffen oder was falsch zu machen, sonst irgendwas. Gleichzeitig kann man dann im Anschluss vielleicht auch das Wer hinten anschließen und sagen, okay, vielleicht ist der Prozess doch so gut, dass wirklich noch nie bei irgendjemand anders es aufgetreten ist, bei dieser Person aber nur. Dann kann es sein, dass die Person nicht schuld ist oder zu doof ist oder sonst irgendwas, sondern wir sind ähnlich wie beim letzten Podcast, wo es um das am Unternehmen arbeiten, wieder in der Situation, dass wir sagen müssen, dieser Mitarbeiter hat jetzt gerade ein Schulungspotenzial offengelegt, was wir nutzen können, wo wir hingehen können und sagen, hey, okay, dieses konkrete Vorgehen müssen wir hier vielleicht einfach mal trainieren und dann ist dieser Mitarbeiter auch sicher. Also auch ihr merkt gerade, wie ich das umschreibe, dass er nicht wieder in die Situation gebracht wird von uns, von unserem System, unserer Struktur, unserer Ausbildung, dass er in so eine Notlage kommt, sich vielleicht falsch zu entscheiden.
Ja, ich würde sagen, das ist alles, glaube ich, sehr konform. Also unsere beiden Ideen, glaube ich. Wie siehst du das mit Teambesprechung? Gehen wir mal so ein bisschen noch auf die Technik rein, die letzten 2 Minuten. Was wären so deine Regeln? Wie oft würde man diese Fehler denn zumindest mal sortiert angehen?
Wir machen das täglich, um es ganz kurz zu fassen. Okay. Wir haben ein Morgenbriefing, wo eine ganz super kurze Ist-Situation geschaut wird. Okay, wie sieht unser Tag aus? Wo sind mögliche Engpässe? Wo sind mögliche Problemstellen? Wo kann es vielleicht mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fehlern kommen? Dann präparieren wir uns dafür. Dann gibt's das zweite abends, also sogar zweimal täglich, wenn man so will. Zwar abends kommt ein Abendbriefing, da ist nochmal ein super kurzes Feedback. Also es geht nicht um ein Meeting, was eine Viertelstunde dauert, sondern wir sprechen hier um 2 bis 7 Minuten, sage ich mal, je nachdem, wie der individuelle Tag aussieht. Wo wir dann nochmal hingehen, okay, heute Morgen haben wir uns das und das angeschaut, an der Stelle ist dann tatsächlich ein Problem aufgetreten. Die Lösungsstrategie, die wir vorhatten, war gut, super, das war cool, aber dafür ist ein Fehler aufgetreten, den haben wir nicht vorhergesehen. Er ist so entstanden und das ist daraus passiert. Also siehst, ich integriere jetzt auch die beiden Fragen, die ich gerade eben gestellt habe. Wie ist es entstanden? Wozu hat es geführt? Mit hinein. Und dann sagen können, okay, für das nächste Mal lernen wir daraus oder das müssen wir mal aufnehmen. Da ist ein tiefergehendes Problem, wo wir jetzt keine spontane Lösung finden. Das wird jetzt quasi in unsere Agenda für ein größeres Meeting mit reingebracht. Da müssen wir uns drauf vorbereiten und dann finden wir gemeinsam eine Lösung für die Zukunft. Das wäre jetzt mal im Kurzabriss, sage ich mal, wie wir zum Beispiel damit umgehen würden.
Ich glaube, ergänzend kann man dazu sagen, dass das eine Methode ist, wie man es machen kann. Ich finde sie cool, sie ist sehr frisch, also sehr präsent immer noch, dass man die Sachen so bespricht. Ich finde, es ist ebenfalls machbar in einem Format, dass man es einmal die Woche macht. Und es ist auch machbar, dass man es einmal im Monat sagt, dass man sagt, okay, guck mal, diese Dinger, die waren wirklich ein bisschen tiefergehender, diese Fehler. Die haben uns ein bisschen gekostet und wie können wir sie verhindern? Und da gehen wir mal die 7 Sachen durch.
Also es hängt ein bisschen von der Struktur ab. Ich würde es noch von dem Umfang des Fehlers beziehungsweise der Komplexität des Fehlers im Prinzip noch abhängig machen. Ich halte mich so ein bisschen an Kahnemann mit Think Fast and Slow, also schnelle und länger überlegte Entscheidungen zu treffen. Das sehe ich hier auch so. Ich bin immer ein Freund davon, einfache Fehler oder sag ich mal antizipierte Dinge oder wo wir die Lösung in der Tasche haben, die wirklich immer sofort zu lösen, damit wir auch die Wiederholung gegebenenfalls haben, dass es sich einbrennt. Je größer die Komplexitätsstufe ist, desto länger würde ich es auch ausdehnen und desto mehr Zeit würde ich dann auch wiederum einräumen, das dann entsprechend zu machen. Also ich bin voll bei dir, es ist eine Methode, aber man merkt vielleicht auch, ich habe eine gewisse Begeisterung für diese Methode auch. Und als Analogie, wir sprechen ja gerne über Tennis, Sport und so weiter. Im Prinzip sehe ich das ganz ähnlich. Also nehmen wir mal dich als Tennisspieler. Dann hast du 3 Sätze und du hast dann die ganzen Spiele dazwischen. Wenn du jetzt irgendwie bei deinem Aufschlagspiel, du hast irgendwie so einen Tag und da läuft ja jedes Mal, hast du die Handgelenk irgendwie und du haust da in irgendeine Ecke, wo du nicht willst und du siehst, der andere, der liest das schon von Weitem und der spielt jedes Mal einen Return, der sich gewaschen hat, dann nützt es dir nichts, wenn du dann irgendwie in der darauffolgenden Woche beim Training das Ganze angehst. Sondern da solltest du im Prinzip nach jedem einzelnen Schlag ins Feedback gehen, du solltest nach jedem Spiel, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, nach jedem Satz, solltest du in dein persönliches Feedback gehen, also dein Mini-Briefing für dich alleine, um das Problem so schnell wie möglich abzustellen. Aber es eskaliert gegebenenfalls hoch, weil du sagst, okay, ich mache jetzt das anders, ah, scheiße, hat nicht funktioniert. Nächste Variante, ich mache jetzt das anders, okay, meine Standardlösungen helfen jetzt hier nicht. Und dann eskalierst du es hoch, quasi dann aber auch von Meetingstruktur, vom kurzen Gespräch zum Briefing, zum Meeting, zu Schulungsmaßnahme, Brainstorming, bis hin quasi zum, du wechselst deinen Trainer, ja. Quasi eskalierst du dann hoch, du holst eine externe Firma rein, die dir dann weiterhilft. Was dann, sag ich mal, die größte Eskalationsstufe wäre.
Also ich finde, die Analogie ist sehr, sehr schön. Ich glaube, da kann man sehr gut beschreiben, wie die beiden Methoden zusammenfinden. Wenn man so sieht, meine sozusagen direkten Anpassungen, ich halte das Handgelenk, kippe ich dann ein paar Grad zu weit. Das sieht vielleicht mein Trainer von außen, aber ich sehe es gerade nicht, weil, ne? Wir sind gerade in New York und die Sonne blendet so oder es ist zu heiß, es fällt mir nicht auf. Er sagt mir, hey Christian, kipp dein Handgelenk mal anders. Huch, auf einmal funktioniert es. Es sind manchmal wirklich, für die Nicht-Tennisspieler, sind manchmal genau diese Dinge. Oder dass man irgendwie vielleicht eine Idee, einen Zentimeter zu wenig ins Knie geht, was auch immer, ne, was einen daran behindert. Das sind die Sachen, die einem dann selber nicht mehr auffallen. Und ich denke mal, diese größeren Dinge sind, ey, ich brauche einen anderen Physio, ich brauche einen anderen Trainer, ich brauche vielleicht einen anderen Belag. Es soll nicht mit 25 Kilo bespannt werden, ich müsste, und das kann ich halt nicht im Spiel drehen, der Steger müsste mit 26 Kilo bespannt werden. Oder meine Schuhe sind so, dass ich da immer Blasen kriege oder sind immer leicht gereizt, dadurch gehe ich nicht mehr den letzten Schritt. Auch ein Problem. Dann muss ich vielleicht mal 14 Tage alle Schuhe ausprobieren. Ich meine, wir sprechen jetzt über hier einen Profibereich, der natürlich für uns oder so nicht passend ist, aber zutreffend ist die Analogie. Man hat die größeren Sachen, die kann man nicht sofort beheben, zum Beispiel Ausstattung, also auch in der Praxis. Wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr manuell abformen, sondern mit Scanner, dann brauche ich erstmal einen Scanner und die Kenntnis, wie ich das mache. Das heißt, es gibt die größeren Sachen, die ziehen eher längere Zyklen und es gibt die kleinen Anpassungen, ne, die ich sofort machen kann. Deswegen finde ich so ein Morgenbriefing grundsätzlich auch super, weil man dann sagen kann, okay, pass auf, gestern haben wir die und die Sachen, können wir ganz leicht abstellen, einfach hier, wir sehen, aktuell haben wir 10% Terminabsagen aufgrund der nächsten Erkältungswelle. Wir machen per sofort jetzt eine erweiterte Standby-Liste und einer telefoniert nur durch. Punkt, ab jetzt, zack.
Ja, ist manchmal noch einfacher. Sorry, wenn ich noch einen draufsetze. Ja. Dann komme ich auch ganz schnell zum Ende. Dann wird morgens auch ein Morgenbriefing vielleicht mal gemacht. Dann schaut man sich den Kalender an, sieht alles so einbestellt, wie es soll. Alles super, alles cool, aber Frau Müller fehlt. So, es benennt keiner das Problem. Wir haben jetzt ein Ressourcenproblem, wie du sagst. Wir haben zwar alles genau einbestellt, wie es soll. Wir haben keinen systematischen Fehler, nichts, was man hätte antizipieren können, aber Frau Müller ist nicht da. Und weil Frau Müller nicht da ist, können wir jetzt nicht 4 Stühle bearbeiten, sondern wir können nur noch 3 Stühle bearbeiten. Das heißt, wir müssen sofort eine Lösung entsprechend finden, die sofort auch umgesetzt werden muss, was dann im Prinzip auch eine Art Fehler wäre. Aber wir müssen halt sofort eine Lösung finden und es ist auch wieder, wie gesagt, niemand schuld, aber es führt zu was. Nämlich, wie ist es entstanden? Frau Müller ist krank geworden, kann sie nichts dafür. Was ist die Folge davon? Wir kriegen Mordsstress, wir machen Überstunden, alle Patienten müssen warten, wir haben eine erhöhte Anzahl von Beschwerden und so weiter und so fort. Das heißt, die Maßnahme wäre jetzt hier, frühzeitig die Termine vielleicht umzulegen, zu verschieben, neu zu sortieren und das so früh es geht, damit man die Patienten vielleicht auch noch erreicht. Was häufig dann quasi wirklich zum Fehler führt, dass man sagt, nee, wir haben ja alles richtig gemacht und komm, wir probieren es mal aus, wir schaffen das schon. Das ist genau das Ding, wo man sagen muss, das läuft halt einfach daneben. Ne? Wir nehmen den falschen Schläger und die falschen Schuhe für den falschen Belag und wir sagen, nee, mein Lieblingsaufschlag ist aber der so und so und wenn der Gegner den am liebsten aber genau den retourniert und wir machen es trotzdem weiter, ja, da kommen wir dann zu dem Fehler, wo man sagen kann, der Fehler lag nicht darin, dass irgendwas da passiert ist, sondern die Nichtwahrnehmung des eigentlichen Fehlers und die Falscheinschätzung der Konsequenz daraus.
Genau. Es gibt nämlich Fehler, da können wir auch nochmal drüber sprechen, die in dem eigenen Tanzbereich liegen und die auch in anderen Tanzbereichen liegen. Ja? Und da, um die Analogie abzuschließen und weil wir die Folge schon so voll haben, gestatte ich mir das letzte Wort. Wenn ich jetzt auf einmal gegen einen Linkshänder spiele und vorher immer gegen Rechtshänder gespielt habe, ich weiß, die Bälle kommen anders auf mich zu. Ich muss anders spielen. Ich weiß es ganz sicher. Wenn ich nicht anders spiele, habe ich ein Riesenproblem, weil der andere Winkel schlägt und ich kann mein Spiel nicht durchspielen. Ich muss mich da anpassen. Also insofern, lass uns das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man über eigene und andere Fehler und Umgang mit denen spricht und wie man die so ein bisschen besser ausdefiniert. Ja, für mich bleibt nichts anderes übrig, als dir herzlich, lieber Martin, für die Folge 97 Fehlermanagement zu danken und unsere Zuhörerinnen zu bitten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Satz bei iTunes und ein paar Sterne. Das hilft sehr beim Algorithmus. Insofern, Martin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao. Danke auch.